ARD Sounds.
Du bist nicht so sportlich, wie du gern würdest. Und ich wollte gern Superheld werden.
Das ist aber ein großes Ziel.
Diese Empathie für den anderen, das ist anstrengend, das ist mühsam. Weil es ist viel einfacher zu sagen, nee, so ist es. Und wer es nicht glaubt, ist doof. Und natürlich ist das einfach. Aber da kommen wir nicht weiter. Scheitern gehört zum Leben dazu. Und zwar jeden Tag. Aber steh wieder auf.
Hallo Sissi.
Hallo Flo.
Wie geht's dir?
Gut.
Dann darfst du jetzt deine Augen schließen.
Okay, die Augen sind geschlossen.
Jetzt freuen wir uns auf Oliver Kalkofe, Deutschlands schärfsten Medienkritiker und Comedy-Urgestein. Seit über 30 Jahren seziert er mit Kalkofes Mattscheibe das deutsche Fernsehen und wurde dafür mit dem Krimmelpreis ausgezeichnet. Gemeinsam mit Oliver Welke produziert er den erfolgreichen Podcast Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Mit beißendem Humor und scharfer Zunge entlarvt er seit Jahrzehnten die Absurditäten unserer Medienwelt und hat dabei selbst nie seine Authentizität verloren.
Hi, ich bin Sissi und ich versuche heute die unentdeckte Seite meines Gastes herauszufinden. Ich weiß zwar nicht, wer vor mir sitzt und ich höre auch die echte Stimme nicht, aber ich hoffe, dass genau diese Situation ein tiefes und ehrliches Gespräch möglich macht. Jetzt viel Spaß mit Unentdeckt.
Ich habe die Augen wieder auf. Kann die andere Seite mal was sagen?
Oh ja, jetzt höre ich mich auch.
Und, okay.
Und ich habe keine Ahnung, wie du mich hörst. Das finde ich ja wirklich gerade extrem spannend.
Ich höre dich sehr speziell. Also die Stimme ist ja verzerrt. Ich weiß deshalb auch nicht, wer du bist, wer da sitzt. Wir haben gerade schon mal kurz hier in der Redaktion über Außenseiter-Dasein gesprochen. Und mir wird jetzt hier das Wort eingeblendet, Außenseiter mit besten Freunden. Jetzt ist natürlich die erste große brennende Frage, warst du schon mal Außenseiter? Was verbirgt sich hinter diesem Satz?
Ja, ich war Außenseiter, würde ich sagen, aber keiner von den Coolen.
Kurz Unterbrechung, so höre ich meinen Gast.
Also, das heißt, es gibt ja zwei Arten von Außenseitern. Ne? Entweder du bist so sehr cool, der Rebell. Und das bedeutete früher in der Zeit, als ich jung war, on another side irgendwie... hat es irgendwie ein Motorrad oder eine Mofas auf das getrunken, was der coole Typ, den die Mädels super fanden und so, und war es in der Schule aber nicht so gut.
Gut, in der Schule war ich auch nicht besonders gut, aber der Rest war dann eher so die andere Ecke. Ne? Also ich war eher ein ruhiges Kind, ein bisschen zurückgezogen und ein bisschen dicker und ich war im Sport schlecht und ich war handwerklich nicht begabt und ich konnte all das, was man eigentlich damals so können sollte, konnte ich nicht. Mhm. Und deswegen war ich da schon Außenseiter, aber ich habe dafür immer versucht, das Beste draus zu machen und hatte deswegen trotzdem sehr viele, sehr gute Freunde und habe trotzdem viel Spaß gehabt.
Aber was ist aus der Zeit geblieben? Hast du da jetzt irgendwie was mitgenommen? Bist du daran gewachsen? Also wie guckst du heute darauf zurück?
Ja, ich glaube, ich bin dran gewachsen. Das klingt am Ende dann immer sehr positiv. Ist es dann nach langer Zeit später dann ja auch, wenn man darauf zurückblickt. Ich habe da, glaube ich, gelernt, immer das Beste aus der gegebenen Situation zu machen. Ich merkte, ich war so ein mittelmäßiger Schüler. Aber ich kann dafür sorgen, dass der Unterricht nicht ganz so langweilig ist.
Das ist cool, da haben die anderen bestimmt auch was mitgenommen. Und es ist ja auch eine schöne Erkenntnis irgendwie, wenn du das heute noch so umsetzen kannst, wie du es, wie das jetzt gewachsen ist, dass sich alle bei dir wohlfühlen und du dich auch selbst wohlfühlst, dann ist es ja wahrscheinlich irgendwie auch was Schönes entstanden aus dieser Zeit.
Ja, absolut. Du kannst nicht das, was die anderen können und du siehst jetzt nicht so aus, wie du gerne würdest und du bist nicht so sportlich, wie du gerne würdest. Und ich wollte gern Superheld werden, hatte ich mir auch vorgenommen.
Das war ein großes Ziel.
Ja, war aber dann so eins, wo ich dachte, vielleicht hast du Glück. Ich habe viele Comics gelesen und wusste Spider-Man zum Beispiel, ne, der wurde einfach von einer radioaktiv verseuchten Spinne gebissen. Find aber mal eine. Ist gar nicht so einfach. bin ich dran gescheitert. Und dann kam noch dazu, dass ich gesehen habe, egal welches Superheldenkostüm ich trage, ich sehe aus wie eine Presswurst mit Cape. Also es ist auch egal was, es bringt auch nichts. Also da sind viele Träume früh zerplatzt, aber wie gesagt, ich habe nicht aufgegeben.
Also du hast die großen Ziele und große Träume ausgesucht.
Ja, naja, jetzt mal, das bringt ja auch nichts, wenn du immer nur nach unten greifst. Ne? Du wirst ja schon was, also ich hatte mir schon was vorgenommen, ja. Hat nicht ganz so geklappt, aber ein bisschen.
Superheld bist du vielleicht wahrscheinlich nicht geworden, aber gab es da noch andere Träume, die du dir vorgenommen hast, die dann vielleicht auch funktioniert haben? Was ist noch aus der Zeit gewachsen? Welche Ziele?
Lustigerweise sind am Ende ganz viele Wünsche, die ich hatte, haben sich realisiert, ohne dass ich da wirklich Einfluss drauf hatte. Also sagen wir mal so, wenn wir heute mit jungen Menschen sprechen, dann wird sehr viel schon verlangt. Hast du einen Plan? Hast du einen Businessplan? Was willst du werden? Junge Menschen sind so zum Teil gebrieft, dass sie sehen, um mich herum sind 20-Jährige, sind schon super reich, super sexy, super cool. Man sieht es auf Social Media überall, ne? Auch in Filmen und Serien wird eine Welt gezeigt, wo schon 20-Jährige mit dem eigenen Privatjet, beim Champagner baden und weiß nicht was alles. Und du wirst so in so eine, das ist so ein Druck. Den gab es damals in meiner Jugend zum Glück in der Form noch nicht so. Und da war es so, dass man sich einfach durchzuwursteln, war ein Businessplan.
Okay.
Der klang ganz gut sogar. Also es war, irgendwie schaffst du das schon. Und die Sachen, die ich jetzt heute mache, also bis heute noch immer mache, und die ich dann irgendwann hauptberuflich gemacht habe, die habe ich mir nie mal getraut zu träumen. Also, weil das waren so die Dinge, die gab es gar nicht die Möglichkeit, dass du in die Medien gehst, dass du irgendwelche Sachen selber machst, dass du Dinge schreibst, dass du spielst, dass du irgendwas machst. Das ging gar nicht. Ne? Also die Medienwelt war damals eine vollkommen andere. Da gab es halt nur erst am Anfang nur zwei Sender, dann ein paar Privatsender, immer mehr. Aber da war für die normalen, in Anführungsstrichen, Menschen von der Straße gar keine Möglichkeit, da hinzukommen. Das war eine andere Welt.
Und was machst du heute? Vielleicht kannst du mir das verraten.
So dies und das. Das ist auch schwierig. Nee, das ist wirklich schwierig, weil das ist immer, ich kann gar nicht sagen, was. Ich mache alles Mögliche. Ich schreibe, ich spiele, ich spreche, ich mache Sachen im Fernsehen, ich mache was im Radio, ich mache was. Hab live, also alles Mögliche so gemacht. Und zwar, daran sieht man es auch, ich konnte mich nicht für eine Sache dann komplett entscheiden und mache jetzt immer noch von allem etwas, immer da, wo sich eine Möglichkeit bietet, wo ich denke, das gefällt mir. Und da habe ich Spaß dran. Und das ist auch immer mein Antrieb geblieben. Also ich bin nicht irgendwann mal in die Medienbranche gegangen, weil ich dachte, das ist cool und da verdienst du viel Geld mit und weiß nicht was, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, sondern irgendwann war ich da und dachte, boah, die lassen mich was machen. Und am Anfang hatte ich richtig schlechtes Gewissen, dass ich dafür Geld bekam, dass ich dachte, wie jetzt auch noch, ich muss nicht bezahlen, sondern ich kriege noch was dafür und andere kommen freiwillig und wollen das sehen oder hören oder so, das war ganz, ganz seltsam. Und irgendwann musste ich dann lernen, damit selber erstmal professionell umzugehen und mich auch nicht kaputt zu machen, weil das ist immer noch das größte Problem, dass ich einfach immer zu viel mache, weil ich Spaß dran habe, weil ich das immer noch geil finde und mich immer noch freue, dass ich das machen darf.
Du verschiedene Dinge machen darfst. Ja. Und in welcher Rolle fühlst du dich am wohlsten?
Kann ich auch schwer sagen. Das ist, glaube ich, auch das wechselt immer. Also wenn ich eine Zeit lang schreibe und viel zu Hause am Rechner sitze, dann denke ich immer so, oh, ich will gar nicht mehr raus, ich will gar nicht mehr vor einer Kamera oder auf eine Bühne oder so. Kaum bin ich da, merke ich, oh, wie geil ist das denn? Das macht ja richtig Spaß. Ja, ich muss mal wieder mehr hier machen. Und so ist das immer. Also das schwankt sehr und ist auch immer sehr unterschiedlich. Ich kann gar nicht sagen, was mir am meisten Spaß macht.
Cool. Und James Bond als Karrierestarter? Ja. Ist hier das neue Wort. Warum James Bond?
Damals, weil ich Fan war, habe ich eine meiner ersten Arbeiten James Bond gewidmet. Und zwar habe ich dann angefangen zu studieren und habe Publizistik unter anderem studiert und cool. Anglistik und Germanistik noch.
Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich habe auch Publizistik studiert.
Ja, ich weiß nicht, warum du es gemacht hast. Für mich war es so, ich wollte irgendwas über die Medien lernen, weil ich eben gar nicht wusste, wie die funktionieren und wie das eigentlich so läuft. Und da dachte ich, mal sehen, vielleicht finde ich dann was raus, weil im Studium musste ich dann einmal ein Hörfunk-Feature machen. Und wir hatten aber auch einen ganz furchtbaren Dozenten, der hatte überhaupt keinen Humor. Mit dem habe ich mich gar nicht verstanden. Ich habe mich sofort angelegt, irgendwie in der ersten Stunde. Also das war ganz schlecht. Und dann habe ich gedacht, ist mir ja auch egal, ich mache über James Bond. Ich mache also gerade, weil das war gerade, dass eine kleine Pause war, ein neuer Bond-Film kam, habe ich über James Bond und über diese Figur was gemacht. Ich hatte O-Töne auf Video aus Reportagen und so und habe dann was gebastelt, weil wollte was Unterhaltsames machen. Und dann hatte ich so einen 10-Minuten James Bond-Beitrag. Der vorgespielt wurde. Mein Dozent fand den ganz furchtbar. Ich kriegte die zweitschlechteste Note. Und alle anderen im Kurs sagten aber, ich fand das total gut und sagten, schick die mal weg und mach das mal. Und dann habe ich damals auf Kassette gezogen, diesen Beitrag, diesen 10-Minüter, und habe den an 3 Sender geschickt, nämlich den WDR, den NDR und Radio FFN. Das war damals in Niedersachsen, der erste Privatsender in den 90ern. Also jetzt erfährst du schon so ein bisschen was über die Zeit. Und das war,
gerne.
Da habe ich dann die hingeschickt und mit der Kassette und so einem ganz popelig geschriebenen Brief auf Schreibmaschine damals noch, das war noch in der Zeit vor dem Internet, ne? Und ganz unbeholfen und habe sie nur geschrieben, ja, ich fände das mal super, vielleicht kann ich ja mal ein Praktikum machen oder so und ich habe dieses hier gerade gemacht und schick das mal. Der NDR schrieb zurück, vielen Dank, viel Glück, vielleicht mal irgendwann, ich kann mich mal wieder melden. FFN, der niedersächsische Sender, bot mir ein Volontariat an, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte in dem Moment, was das bedeutete, weil das war ja eigentlich ein Riesending.
Das ist cool, ja.
Und ich war so, dass ich erstmal gesagt habe, nee, mache ich nicht, auf keinen Fall. Nein, ich will ja noch studieren, ich bin ja noch ganz am Anfang und habe es abgelehnt, aber dann gesagt, ja, ich komme aber für ein Praktikum vorbei, habe mich gefreut. Der WDR, da kriegte ich erst keine Nachrichten, da habe ich mich gewundert. Und plötzlich klingelte irgendwann das Telefon und er sagte, ja, Sie haben doch uns so eine Kassette geschickt. Da ist auch alles bei, aber wir brauchen noch Ihre Kontonummer, weil der Beitrag wird ja am Sonntag gesendet.
Wahnsinn.
Und ich so, cool. Was? Und dann habe ich wirklich richtig viel Geld bekommen. Der WDR hatte damals richtig viel Geld, das darf man hier jetzt mal sagen. Also damals hatten die echt
damals.
Geld. Und da habe ich wirklich, so viel hatte ich noch nie in meinem Leben verdient. Ja, und ich habe gerade in einem Möbelhaus gearbeitet und habe alte Teppiche vom Boden gerissen und so für kaum irgendwas und habe da plötzlich für eine Sache, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, die ich einfach nur aus Freude gemacht habe und damit hatte ich Geld bekommen, da fühlte ich mich wie ein Superheld kurzzeitig. Also da dachte ich, das ist ja toll. Und das war der Antrieb für mich, dann zu sagen, okay, ich probiere es mal weiter.
Mega. Und hast du die noch? Also gibt es diese Aufnahme noch irgendwo?
Ich glaube, irgendwo im Keller muss sie noch sein. Irgendwo im Keller ist irgendwo ein Karton mit alten Kassetten.
Die musst du vielleicht mal wieder hochholen.
Den habe ich schon mal gesucht und habe ihn nicht gefunden. Muss ich nochmal ran?
Also du bist dann so von einer Sache in die andere gestolpert, zumindest interpretiere ich das so. Und du hast auch gerade schon mal das Wort Antrieb irgendwie benannt. Was war denn dein Antrieb? Also was hat dich angetrieben, weiterzumachen?
Der Antrieb war, dass ich glaube, ich hatte immer so einen Drang, vielleicht wie so ein Golden Retriever, also dass ich den Leuten gefallen wollte, also dass ich Leute zum Lachen bringen wollte, dass ich eine Reaktion sehen wollte. Und das hat mich, glaube ich, also das fand ich toll, dass ich plötzlich merkte, Leute sagen, oh, das hat mir gefallen oder das fand ich lustig. Und deswegen bin ich dann auch eher also in die Richtung Comedy gerutscht und habe Sachen gemacht, weil ich selber also gerne gelacht habe und so merkte, ich bringe Leute eben gern zum Lachen, aber ich dachte nicht, dass ich das professionell kann. Und dann bin ich aber wirklich durch Fügung des Schicksals da reingekommen und ich weiß noch, dass mein Vater immer damals sagte, die haben doch bestimmt aber im Sender auch eine Nachrichtenredaktion, willst du nicht auch mal was Richtiges, Seriöses machen? Und ich sage, ja, aber das kann ich nicht. Also da bin ich nicht gut drin, ne? Und so. Und das konnte sich damals gar keiner vorstellen, also meine Eltern wirklich überhaupt nicht, dass ich mit so albernen Sachen, die ich da machte, Geld verdiente, weil die dachten immer, aus dem Jungen wird nichts. Und die haben also, glaube ich, sich nur immer am Anfang Sorgen gemacht, wie sie mich irgendwann durchkriegen und dass ich nie auf der Straße lande, weil ich halt für alles sonst unfähig war. Und dass es dann plötzlich ging und dass dann Leute kamen, um mich zu sehen und irgendwie auf der Bühne. Und also als ich dann die ersten Mal das mitbekam, war das, glaube ich, schon für die immer ein sehr seltsamer Moment. Mein Vater konnte sich das, glaube ich, lange Zeit wirklich gar nicht vorstellen. Und meine Mutter war allerdings immer eine, die mich immer angetrieben hat. Die hatte auch selber so eine künstlerische Ader und hat immer gesagt, mach. Das alles, was du machst, ist schon richtig. Das war ein bisschen, die hat es immer ein bisschen positiv übertrieben und mein Vater war immer etwas zu realistisch. Und ich habe, glaube ich, den guten Mittelweg aus beiden dann immer mitgenommen.
Und gab es dann auch den Moment, wo dein Papa irgendwann sich eingestehen muss oder dir auch irgendwie gestanden hat, dass er vielleicht das falsch eingeschätzt hat?
Ja, also irgendwann, ich weiß, also nach so ein paar Live-Auftritten und so, wo er war, da wo ich das auch merkte, das ist meistens so, wenn andere Bekannte das mitbekommen. Also als er dann mitbekam, dass andere, die er kannte, über mich sprachen, da wurde er plötzlich dann richtig stolz, merkte ich. Also er hat nie gegen mich geredet oder so, das muss ich auch sagen. Also ganz positiv. Ich hatte eine absolut positive Kindheit. Aber wie gesagt, ihm fehlte, glaube ich, nur die Vorstellung, dass man das beruflich machen kann, was ich da tue. Und als er das dann mitbekam, merkte ich, wow, ja. Und das fand er dann auch richtig toll und hat sich dann auch richtig gefreut und hat es dann auch irgendwann ernst genommen, auch wenn er nicht allem inhaltlich folgen konnte. Aber das fand er dann schon richtig gut, ja.
Cool, schön. Ist ja auch schön, wenn dann irgendwie die Eltern auch mitwachsen,
ja,
an den eigenen Herausforderungen irgendwie. Und jetzt heute, also du bist wahrscheinlich schon, wenn ich es auch richtig raushöre, schon eine Weile jetzt im Business. Ist es immer noch dein Antrieb, Leute zum Lachen zu bringen oder was treibt dich heute an?
Ja, das ist immer noch so. Also immer noch freue ich mich am meisten, wenn ich merke, dass die Leute lachen. Ich bin jetzt nicht in erster Linie Live-Künstler, sondern mache meistens Sachen hinter der Kamera oder auch vor der Kamera, aber jedenfalls, das ist dann ja immer im Studio, ne? Oder eben Podcast oder Radio und alles Mögliche und Schreiben. Da ist ja das einzige Problem, du kriegst ja nicht immer mit, was die Leute denken. Mhm. Also das ist ja ein einsamer Job dann mehr. Aber die Momente, die dann irgendwie live es ermöglichen und wo ich dann live was mache, sind dann die, wo ich wirklich immer die meiste Freude und Kraft draus ziehe, weil ich dann merke, ja, die lachen wirklich und die haben wirklich Spaß. Und wenn ich das mitkriege und wenn ich auch heute im Nachhinein mitkriege, wie viele Menschen mir erzählen, wie wichtig ihnen zum Teil die Sachen waren, die ich vor jetzt 30 Jahren schon gemacht habe, dann bin ich jetzt echt so, dass ich sage, jetzt bin ich stolz darauf. Also das finde ich ganz toll. Das habe ich mir nie vorher ins Bewusstsein gebracht oder nie richtig drüber nachgedacht. Aber wenn du das dann merkst, dass du Leuten gerade auch in schwierigen Situationen geholfen hast, weil ich weiß, absolut, wie wichtig mir das war, immer was zu haben. Also ich habe immer Film, Fernsehen hat mich immer begeistert, da habe ich mich geträumt und Comedy und so, da gab es halt nicht viel, aber Dinge, die lustig waren, die haben mich total begeistert, weil die haben mir über schwere Zeiten hinweg geholfen. Und als ich dann merkte, dass ich das auch geschafft habe bei vielen, das hat mich richtig glücklich gemacht. Und da bin ich heute auch wirklich dankbar. Und das ist, glaube ich, auch immer noch so ein Antrieb, dass ich immer noch denke, solange ich noch was mache, wo ich weiß, dass es einigen Menschen damit wirklich eine echte Freude bereite, so lange möchte ich das noch machen. Und solange ich merke, dass es mir auch noch Spaß macht, dass ich mich nicht quälen muss. Und das ist aber zum Glück noch nicht so.
Also bist vielleicht doch ein kleiner Superheld.
Ja, vielleicht, also es kommt ja immer darauf an, wie du Superkraft interpretierst.
Ja,
ne?
Deshalb, ey, aber ich finde, ja, Lachen ist eine der schönsten Sachen, die man schenken kann. Und ich finde, es ist wirklich eine Superkraft, wenn man Leute zum Lachen bringen kann. Ist einfach toll. Hier ist jetzt ein Wort aufgeploppt und zwar: hört niemals nur auf eine Meinung. Bist du jemand, der sich mehrere Meinungen einholt?
Ja, das würde ich schon sagen. Und das ist auch etwas, was mich so ein bisschen nervt. Also das ist auch eine Sache, die ich mitgelernt habe aus dieser Geschichte, die ich vorhin erzählte mit der Kassette. Also das war vielleicht so ein erster Moment, wo ich so merkte, wie es war gut, dass ich nicht auf andere gehört habe. Also ich habe auf Leute gehört, die mich nach vorne gepusht haben. Mhm. Das ist positiv. Also wenn du Leuten glaubst, die sagen, trau dich mal was, mach mal was, weil ich hätte mir nicht getraut, die Kassette wegzuschicken. Da habe ich zum Glück einen Moment des Mutes gehabt, dass ich das getan habe, weil eigentlich war ich viel zu schüchtern, habe mich nicht getraut. Aber dann danach, nach allem, was sich dann entwickelt hat, ne, hätte ich jetzt auf den NDR gehört, die sagten, ja, mach mal weiter und melde dich mal in ein paar Jahren wieder oder so, ne, so mach mal was Seriöses quasi. Wäre es nicht richtig gewesen, hätte ich das Volontariat sofort angenommen. Das wäre auch viel zu viel wahrscheinlich gleich gewesen. Also keine Ahnung, warum die mir so viel da angeboten haben. Vielleicht waren sie verzweifelt. Und der WDR, der das dann eben gleich gesendet hat, mir aber dann so einen positiven Impuls gab, das waren alles verschiedene Meinungen. Und der Dozent, der das ganz furchtbar fand, der gesagt hat, aus dir wird gar nichts. Ja, also das waren alles unterschiedliche Meinungen. Also, und nichts davon stimmte wirklich, ne? Sondern irgendwie so in der Mitte. Und das war so ein, glaube ich, so ein Moment, wo ich das gemerkt habe, wie, hör auf dich selber. Also versuch es und dann guck, was sich daraus ergibt. Also hab nicht einen Plan, den du verfolgen willst, sondern guck, welche Möglichkeiten sich geben und sei, wenn es geht, klug genug, im richtigen Moment die richtige Sache zu ergreifen. Mhm. Und das hat aber auch dazu geführt, dass ich so auch heute eher da so ein bisschen entspannter reingehe. Ich kann es nicht ab oder ich bin darüber wirklich, also ich verzweifle daran, heute zu sehen, wie leicht die Menschen gegeneinander aufzubringen sind und dass man sich heute nur noch in Phrasen unterhält, also in links oder rechts, in richtig oder falsch, in so oder so. Die Wahrheit liegt fast immer bei allem irgendwo in der Mitte. Und diese Unfähigkeit, einen Kompromiss zu finden, miteinander zu sprechen und über Schwierigkeiten zu reden, ohne dass man gleich irgendwo in die eine oder andere Richtung geschubst oder gepusht wird, was durch die Medien und durch Social Media so sehr angeheizt wird. Man wird so sehr dazu gebracht, keine Texte mehr zu lesen, sondern nur noch Überschriften, dass du nur noch in Meinungen und in Sätzen, in einfachen, plakativen Sätzen denkst und redest und argumentierst. Und das ist, finde ich, so gefährlich. Und das sehen wir überall, wie momentan so die Uhren zurückgedreht werden, wie, ich habe immer das Gefühl, jetzt werden die größten Fehler der letzten 100 Jahre werden gerade wiederholt, um zu gehen, vielleicht geht es ja beim zweiten Mal gut. Und ich denke so, das kann es nicht sein. Und wenn man so sieht, wie alles so irgendwie nach rechts und ins Reaktionäre wieder rückt, einfach so aus reiner Verzweiflung, weil man so merkt, ja, weil sich alle irgendwie überfordert fühlen und deswegen nicht mehr miteinander reden, das ist keine schöne Entwicklung. Nee. Und deswegen kann ich auch nie, ist es auch für mich schwierig, eine direkte Meinung immer zu allem zu vertreten, weil ich finde, es gibt immer noch so viele Facetten dazwischen. Und das finde ich immer so schwer, wenn du gezwungen wirst, dich dann immer für irgendetwas so entscheiden zu müssen und das laut herauszubölken. Das ist nicht so meins.
Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass die Leute verlernt haben, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und dazu muss man ja erstmal zuhören und gucken, welche anderen Meinungen es noch gibt. Und dann eben, zuhören, aufnehmen, verarbeiten und dann vielleicht die eigene Meinung irgendwann auch kundtun. Aber ich glaube, das ist der Punkt, was viele Leute irgendwie einfach nicht mehr machen, sondern man hört zu an irgendeiner Stelle und bleibt dann da stehen, wenn es einem irgendwie, keine Ahnung, gefällt oder wenn es einem gerade gut reinläuft. Aber so diesen Mut zu haben, verschiedene Dinge sich einfach anzuhören und dann mit der eigenen Meinung vorauszugehen. Ich glaube, das ist das, was viele einfach nicht mehr machen. Ja, weiß ich nicht, wie siehst du das?
Ja, und auch nachzudenken, wie sich andere dabei fühlen oder vielleicht mal zu überlegen, warum die das meinen oder sagen. Also auch wenn es etwas ist, wo du anderer Ansicht bist. Mal zu versuchen, warum der das sagt und dann zu sagen, okay, pass auf, ich glaube, ich verstehe, was du meinst, aber denk doch auch mal an die Seite und an die, vielleicht können wir ja doch trotzdem einen Weg finden, wie wir gemeinsam versuchen, das Problem zu verbessern, ne? Egal worum es auch geht, aber dass du diese Empathie für den anderen und auch wenigstens zu versuchen zu verstehen, dass jemand vielleicht komplett anders denkt als du. Das ist anstrengend, das ist mühsam, macht auch nicht Spaß. Also es ist nicht immer so, dass das toll ist. Ne? Du musst dich dafür anstrengen, da musst du schon was für tun, musst du für arbeiten. Weil es ist viel einfacher zu sagen, nee, so ist es. Und ich bin der Meinung und so ist es. Und wer das nicht glaubt, ist doof. Punkt. Natürlich ist das einfach, aber da kommen wir nicht weiter.
Mhm. Ja, Kompromisse schließen ist ja auch immer eine Aufgabe, die, glaube ich, auch immer schwerer fällt vielen Leuten. Bist du jemand, der gut Kompromisse schließen kann oder einen Konsens finden kann?
Ich würde mal sagen, ich glaube ja, aber ich bin auch sehr hartnäckig.
Und ja, bist du stur?
Ja, kann ich auch. Also ich bin auch stur und hartnäckig. Also wenn ich irgendwas wirklich will, dann bleibe ich auch echt lange. Ich habe gelernt, nicht aufzugeben. Das gehörte auch dazu. Es gehörte auch mit dem Scheitern eben dazu, weil ich eben merkte, es läuft nicht alles so von selber, wie ich denke, und ich muss da ganz viel selber für tun. Und deswegen habe ich immer gelernt, hartnäckig zu bleiben. Also wenn mir was wichtig war und es irgendwie nicht beim ersten Mal geklappt hat, nicht deswegen aufzugeben, sondern zu überlegen, okay, warum hat es jetzt vielleicht nicht geklappt? Ist es so, dass es gar keinen Sinn hat, oder bringt es was, es vielleicht nochmal auf eine andere Art zu versuchen? Oder etwas daran zu verbessern oder so. Ne? Und das habe ich eigentlich immer getan. Und deswegen kann ich da auch dann, ich kann dann bei gewissen Sachen, wenn ich an etwas glaube oder wenn ich irgendetwas sehr möchte, dann kann ich da schon ganz schön stur und verbissen sein, ja.
Gab es mal eine Situation, wo du einen krassen Rückschlag irgendwie erlebt hast und dann trotzdem weitergemacht hast?
Viele. Also wirklich, mein Leben ist, wenn ich zurückgucke, ist voller Rückschläge und voller Siege. Also das ist so wirklich, ne, also immer wieder ein Moment Triumph und Moment Scheiße. Mhm. Hat nicht geklappt. Und ich glaube, dass das Wichtige ist, zu lernen, das beides irgendwie zu akzeptieren. Also wenn was nicht klappt, nicht daran zu verzweifeln und auch nicht gleich eben dann zu sagen, okay, es hat nicht so, heute ist so alles, es muss aber beim ersten Mal gleich klappen. Eine Sendung muss beim ersten Mal eine Mega-Quote haben, sonst bist du raus. Wenn du nicht am ersten Wochenende und die ersten zwei Tage im Kino oder beim Streaming oder so die Zahlen erreichst, die man erwartet, dann ist es vorbei. Wenn du nicht irgendwie sofort und gleich beim ersten Mal einen super Erfolg einfährst, dann war es das nicht. Ne? Das ist so, wir werden da so ein bisschen hingetrieben oder das bringt man uns irgendwie so bei. Und ich glaube, das ist falsch. Also weil Scheitern gehört zum Leben dazu. Und zwar jeden Tag. Jeden Tag macht man was falsch. Jeden Tag läuft irgendwas nicht so, wie man will. Und im besten Falle lernst du draus und du lässt dich jedenfalls davon nicht unterkriegen. Also das, so unschön das ist, aber steh wieder auf. Also es ist immer, das habe ich echt immer gemacht. Ich bin selten liegen geblieben, auch wenn ich es manchmal so aus Erschöpfungsgründen dachte, ich hab doch, jetzt hat es doch echt keinen Sinn mehr, hör doch auf. Warum gibst du dir da noch so viel Mühe und so? Und ich habe auch gelernt, dann als zweites, und da sehe ich schon so, ich glaube, dass ich mein ganzes Leben immer sehr vom Schicksal gefügt wurde, weil freiwillig habe ich die Sachen, die gut waren, selten angeschoben oder nicht, also selbstständig war das nicht oft, sondern wenn immer so im richtigen Moment passierte irgendwie etwas. Aber da dann, darauf zu hören, also sich darauf einzulassen und Geduld zu haben, das habe ich jetzt, wo ich etwas älter geworden bin, habe ich das gelernt. Hatte ich früher nicht. Früher war ich dann auch ungeduldig. Das stimmt, das war ich hartnäckig und ungeduldig. Mhm. Aber jetzt ist es so, dass ich so sage, okay, hat nicht, naja, dann warte ich jetzt nochmal und entweder lasse ich es und mache was anderes oder warte, bis der richtige Moment kommt.
Ja, da haben wir noch eine Gemeinsamkeit. Ich bin nämlich auch stur und ungeduldig, auch. Genau. Und jetzt bin ich gerade bei diesem Wort Schicksalsschläge hängen geblieben. Du hast gesagt, man muss sie irgendwie akzeptieren und dann lernen, damit weiterzumachen. Aber gab es einen Schicksalsschlag, wo du beinahe liegen geblieben wärst?
Ja, also da gab es schon mehrere. Also jetzt rein im Privaten, wenn ich das so mal zum Beispiel erzählen kann, war es so, dass ich habe meine Frau vor über 30 Jahren, also fast 35 Jahren kennengelernt. Und das war wirklich so ein klassischer Moment, wo ich so dachte, wow, also das so, ne, wenn man so von Liebe auf den ersten Blick spricht, dann war das so in diese Richtung gehend. Und die habe ich dann kennengelernt, eine sehr schöne Geschichte. Und wir waren lange Zeit, ja, nein, vielleicht so zusammen. Und dann doch nicht. Und das war schon, das weiß ich, dass mich das echt richtig fertig gemacht hat, als ich merkte, das funktioniert nicht. Und dass ich dann viele Jahre dachte, irgendwie, das sowas finde ich irgendwie nicht wieder. Und das war, blieb immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und auch da hat das Schicksal uns dann wirklich auf absurde Weise wieder zusammengebracht. Und jetzt sind wir über 15 Jahre verheiratet und seit 17 Jahren wieder zusammen. Und ich bin absolut glücklich und ich weiß genau, das war alles richtig. Und das Schicksal hat mich da aber auch bewahrt, ja. Also auch das haben wir uns inzwischen eingestanden. Wären wir damals zusammengeblieben, wären wir heute wahrscheinlich nicht mehr zusammen. Weil wir waren noch viel zu jung und unerfahren und jeder irgendwie auf seine Art irgendwie zu verrückt und zu seltsam. Das hätte nicht funktioniert. Und deswegen musste dieser Puffer da rein, wo wir lernen mussten. Und dann sind wir aber wieder zusammengeführt worden. So, und das ist so etwas, woran ich so für mich echt entdecke, das Schicksal führt dich, wenn du darauf hörst.
Ja,
wenn zum Glück habe ich die richtige Moment, also zum Glück hat es dahin geführt. Ne? Ist ja auch nicht, was passiert. Aber da habe ich das so gemerkt und gedacht, ja, ist okay. Und aus einem Schicksalsschlag mach auch da das Beste. Also auch damals habe ich dann mir gesagt, ich verzweifle nicht dran, sondern ich gucke, wie es weitergeht. Und dann trotzdem später hat es dann wieder dahin geführt und ich merkte, okay, aber ich musste auch, es hatte auch einen Grund, ich musste dazwischen auch was lernen und sie auch.
Und hat die erneute Zusammenkunft dann was mit David Hasselhoff zu tun? Weil hier ist gerade aufgeploppt, David Hasselhoff, der alte Kuppler.
Ja, das stimmt. Ja, David Hasselhoff hat uns, hat in unserem Leben eine ganz extreme Bedeutung. Und keiner von uns ist Hasselhoff-Fan. Ja? Aber es ist so, dass dieser Mann hat unser Leben beeinflusst. Und zwar war es so, ich habe sie kennengelernt beim David Hasselhoff-Konzert. Und ich war für den Radiosender da und habe ein Interview mit David Hasselhoff geführt an dem Tag. Und hatte auch was für ihn mitgebracht. Wir hatten eine Sammlung für ihn gemacht, Friseurgeld für David Hasselhoff. Ich hatte einen Scheck über 40 Mark, die ich ihm vorbeibrachte, Friseurgeld und einen Brusthaarabbeizer, einen selbstgemachten. Und da habe ich jedenfalls von diesem Konzert berichtet. Und meine Frau war damals für den anderen Radiosender, den es dort gab in Niedersachsen, promotion-technisch unterwegs. Und da habe ich sie gesehen, vors Mikrofon geholt am Ende nach dem Konzert und so gefragt, wie war's? Und dann habe ich sie da reinsingen lassen, ne? Wie man das so macht, wenn du so dann O-Töne nach dem Konzert suchst. Und da habe ich dann mehrere Berichte über Hasselhoff gemacht. Und ich habe sofort in dem Moment gedacht, wow, die finde ich aber toll. War aber viel zu schüchtern, irgendwas zu sagen oder so. Also überhaupt gar keine Chance. Und dann führte das Schicksal uns das erste Mal zusammen, ein paar Tage später in Hannover. Und sie lief mir nochmal über den Weg. Auch auf eine vollkommen ungewöhnliche Art und Weise. Und da habe ich sie aber angesprochen, habe ich mich getraut und dann gesagt, ah, du warst in dem Beitrag. Und wenn man eigentlich schüchtern war und sich nicht traute, irgendwie eine coole Frau anzusprechen, war dann die Chance damals für einen Mann wie mich, du, ich habe diesen Beitrag, ich könnte dir den auf Kassette ziehen. So, und dann habe ich ihn auf Kassette gezogen und so haben wir uns dann getroffen. Und daraus entwickelte sich dann alles. Und das nächste war, ich hatte mir an dem Tag ein David Hasselhoff T-Shirt gekauft. Weil ich nämlich auch eine David Hasselhoff vorher im Studium, im Publizistikstudium, habe ich mit Kollegen Knight Rider analysiert, weil Kinder das immer guckten, obwohl es nicht für sie gemacht war. Das heißt, ich hatte Wochen und Monate hatte ich mich nur mit David Hasselhoff beschäftigt. Und dann habe ich dieses hässliche T-Shirt gekauft, wo David Hasselhoff auf einer Halbmondsichel sitzt und so in die Kamera grinst und Sterne drumherum und dann stehen da Dreams Come True. Und das fand ich ein kitschigstes Shirt, was ich je gesehen hatte zu der Zeit. Habe mir das deswegen gekauft. Und meine jetzige Frau hat das früher dann sehr oft getragen, wenn sie bei mir war. Und wenn sie bei mir blieb irgendwie. Und deswegen habe ich das später aber auch nie weggeschmissen. Ja, aus sentimentalen Gründen. Und dann.
Sehr süß. Hast du das heute noch?
Ja, nämlich. Und das war dann nämlich so. Und jetzt pass auf. Deswegen, also das war der Hasselhoff, wie wir uns kennengelernt haben. Dann habe ich ja gesagt, gab es einige Jahre Pause. Und dann haben wir uns durch ganz absurde, das ist aber viel zu kompliziert, aber durch ganz, ganz absurde Umstände wieder getroffen. Und das war dann unser Wiedertreffenstag. Ne? Und dann beim zweiten oder dritten Jahrestag plötzlich merkten wir, weißt du überhaupt, was heute ist? Ist der Geburtstag von David Hasselhoff. Also das heißt, unser Wiedersehtag, unser Jahrestag, unser, wo wir auch drum geheiratet haben, alles, ist der Geburtstag von David Hasselhoff. Und das T-Shirt habe ich nie weggeschmissen und das hängt heute im Rahmen gerahmt vor unserem Schlafzimmer.
Süß.
Immer noch. Und in unserem als wir dann geheiratet haben und sagen, schreiben wir irgendwas in die Eheringe, habe ich gesagt, geht nur eins, Looking for Freedom. Und deswegen steht in unseren Ehen.
Habt ihr nicht gemacht.
Cool. Die Jahreszahlen und Looking for Freedom. Und deswegen ist David Hasselhoff, er hat immer die schützende Hand über uns gehalten. Und ich habe ihn bisher noch nicht persönlich getroffen. Ich muss ihn, das steht noch auf der persönlichen Bucketlist, ich muss David Hasselhoff noch treffen. Und es gab schon ganz viele Fast-Begegnungen. Aber ich muss ihn unbedingt noch treffen und ihm danken.
Sehr cool. Ja, oder mal einen Fanbrief schreiben oder so. Ja. Cool, richtig cool. Und diese ganzen schicksalhaften irgendwie Fügungen haben dich dann wahrscheinlich auch darin bestärkt, ans Schicksal zu glauben? Oder glaubst du ans Schicksal? Glaubst du daran, dass man manche Dinge vielleicht auch nicht in der Hand hat? Oder wie gehst du damit um?
Ja, ans Schicksal glaube ich. Also ich weiß nicht, an was ich sonst glaube. Ich hätte den Anruf gar nicht entgegengenommen vom Radiosender, wenn ich nicht genau an dem einen Tag, das war der letzte Tag in meiner Wohnung, es gab noch kein Handy, der letzte Tag, bevor die Telefonleitung abgeschaltet wird und so. Und ich war noch eine Stunde zu Hause und da klingelten die und so. Also, und davon gibt es tausende von Beispielen. Immer, weißt du, immer so ein Moment, wo ich so dachte, boah, jetzt, wäre ich jetzt nicht gerade da gewesen und hätte ich jetzt nicht gerade diese eine Chance gerade genutzt. Und davon waren so viele. Und immer wieder, wenn ich versucht habe, selber, also wenn ich mir selber einen Plan gemacht habe, gibt ja diesen Spruch halt, ne? Also willst du Gott zum Lachen bringen, dann erzähl ihm deine Pläne. Mhm. Das habe ich wirklich auch gelernt. Also das habe ich echt gemerkt. Weil alles, wo ich immer einen echten Plan gemacht habe, der hat so gut wie nie funktioniert. Also wirklich, es ging immer schief. Vielleicht dann aber später oder auf eine andere Art nochmal oder so, aber nicht so, wie ich es mir vorgenommen hatte.
Ja, vielleicht hast du aber auch ein besonderes Verständnis dafür oder ein Gefühl dafür, dass du diese Dinge siehst. Also weil ich meine, es hätte jetzt einfach auch, manche Menschen hätten vielleicht jetzt einfach für selbstverständlich angenommen, dass du halt nochmal ans Telefon gegangen bist, irgendwie bevor du aus dieser Wohnung raus bist. Und ich glaube, vielleicht ist das auch eine Sache, die man sich manchmal so bewusst oder worüber man sich bewusst werden kann, dass man manche Zufälle vielleicht auch richtig sehen und dann richtig deuten kann und man sie nicht einfach nur als Zufälle abtut, sondern vielleicht schon als kleine, keine Ahnung, Wunder oder als kleine Dinge, die irgendwie den Alltag und das Leben besonders machen.
Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass du dir solche Sachen bewusst wirst. Und ich will nicht so tun, als wenn ich das früher schon immer getan hätte. Also das habe ich erst später, ne, irgendwann dann so gemerkt, dass ich dann irgendwann dachte, Moment mal, das war aber schon irgendwie was Besonderes. Oder die Momente, die sich da ergeben haben, waren schon was Besonderes. Ich hätte, das ist ja auch immer so das Problem, wenn du dann irgendwie ein bisschen älter wirst und immer überlegst, was würdest du gern noch mal jünger sein? Also würdest du gern noch mal tauschen? Dann muss ich immer sagen, nee, ich bin heute echt sehr zufrieden eigentlich mit allem, wie es ist. Aber natürlich hätte ich so das Bewusstsein von heute, hätte ich früher gerne schon gehabt. Also bei manchen Sachen wäre ich echt, also viele Fehler und viele Sachen, in die man dann reingelaufen ist und viele Enttäuschungen, die man hatte, hätte man mit dem Wissen von heute nicht machen müssen, also nicht erleiden müssen. Aber andererseits gehört dann eben auch dazu zu erkennen, okay, ohne die hättest du das andere aber wahrscheinlich auch wieder nicht gelernt. Ne?
Ja, sind schöne Gedanken. Ich lerne hier auch immer ganz viel dazu in dem Podcast, weil hier immer sehr schlaue Leute auf der gegenüberliegenden Seite sitzen und ich da immer sehr aufmerksam
schlau
zuhöre.
Schlau würde ich mich jetzt nicht nennen, aber auf jeden Fall, wenn das schöne Ideen sind.
Ja, waren schon schlaue Worte auf jeden
Fall. Ist das ja schon mal schön.
Gibt es irgendwie eine Sache, die du deinem jüngeren Ich noch mitgeben würdest, wenn du jetzt könntest?
Glaub an dich. Also glaub realistisch an dich, ohne selbst Über- oder Unterschätzung und dann vor allem noch ganz wichtig, alles, was dir passiert, akzeptier es und versuch es mit Humor zu nehmen. Versuch nicht an Dingen zu verzweifeln. Lach drüber, wenn dir irgendwas Peinliches passiert, wenn irgendwas Unangenehmes passiert, ja, mach einen Witz draus. Lach drüber, erzähl es offen. Lass die anderen mit dir darüber lachen, anstatt dass du sagst, oh Gott, das war so peinlich, was ich da gemacht habe. Was haben die anderen da von mir gedacht? Weißt du, es ist so scheißegal, was die anderen von dir denken. Es ist wirklich komplett egal. Und wenn du das umdrehst, dann hast du eigentlich immer die Vorteile auf deiner Seite. Also lass dir nicht von anderen sagen, was richtig und falsch ist. Und ja, sieh zu, dass immer das Schönste aus dem Moment zu machen macht. Akzeptier das, wie es dir geht und versuch das Beste aus deinem Leben zu machen. Aber dazu musst du selber immer aktiv werden.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich versuche mir das auf jeden Fall auch zu Herzen zu nehmen, was du da jetzt nochmal zusammengefasst hast. Ich sage ganz lieb Danke für dieses Gespräch. Also total toll irgendwie, wie wir da eingestiegen sind. Und ich habe viel gelernt und aufmerksam zugehört. Vielen, vielen Dank.
Also gefühlt bin ich in meinem Leben schon tausende Male interviewt worden oder habe bei Podcasts und irgendwelchen anderen Gesprächen mitgemacht. Aber dieses Gefühl, dass du mit jemandem redest und du weißt, diese Person hat keine Ahnung, wer du bist, ist auch aus einer definitiv anderen Generation und kriegt dich ganz anders zu hören, als du eigentlich sprichst. Das heißt, wenn du versuchst, irgendwie Ironie oder Emotion in die Stimme zu legen, keine Ahnung, wie das da drüben ankommt. Also das war für mich schon eine der spannendsten Erfahrungen, die ich in diesem Bereich jemals machen durfte. Und ich kann mich absolut nicht mehr daran erinnern, was ich eigentlich gesagt habe. Ich weiß, dass ich vorher dachte, das wird wahrscheinlich nur ein paar Minuten gehen, weil dann haben wir uns nichts mehr zu sagen. Aber ich glaube, das war ein sehr interessantes und nettes Gespräch. Ich habe jedenfalls ein gutes Gefühl dabei gehabt und fühlte mich sehr, sehr wohl. Bin sehr gespannt, mir das selber jetzt nochmal anzuhören.
und sage vielen Dank an Sissi und an alle, die da mitgemacht haben, weil das war wirklich eine sehr spezielle, sehr interessante und aber auch sehr, sehr schöne Erfahrung für mich. Vielen, vielen Dank.
Ich habe gespürt, dass das ein sehr sympathischer Mann sein muss, der da drüben hinter dem Vorhang sitzt. Aber ich hätte wirklich bis zum Schluss nicht sagen können, wer er ist oder wer da mit mir spricht. Ich fand es total cool, dass Olli den Mut hatte, mit mir so ja ehrlich und nahbar direkt in das Gespräch einzusteigen mit der Geschichte, dass er früher Außenseiter war. Und natürlich auch, dass er mit mir geteilt hat, wie er seine Frau kennengelernt hat und was es alles mit David Hasselhoff zu tun hat, war natürlich eine sehr schöne Geschichte und hat meinen Romantic Heart ein bisschen höher schlagen lassen.
Schönheitsideale, Verhütung, Finanzen, Care-Arbeit. Themen, die Frauen schon immer beschäftigen. Im Podcast Ein Zimmer für uns allein spricht Host Paula Lochte mit zwei Frauen aus verschiedenen Generationen über Struggles damals und heute, über Veränderungen und feministische Kämpfe, die weitergeführt werden müssen. Den Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt.